Und die zwei Texte gehören zu meinen absoluten Lieblingstexten schon von Kind auf an eigentlich, in der Kinderstunde und auf Freizeiten und was weiß ich. Immer wenn die Texte kamen, das habe ich innerlich gejubelt. Also meine zwei Lieblingstexte, werde ich gleich was zu sagen. Und ich habe auch schon öfters darüber gepredigt, und wenn man so einen Text so in- und auswendig meint zu kennen, dann denkt man auch als Zuhörer, ach, kenne ich, habe ich schon 20 Predigten drüber gehört. Jetzt kann ich mal nachdenken, was heute Mittag Leckeres zu essen gibt, und ich weiß eh, was gesagt wird. Ja, täusch dich da mal nicht. Denn der Heilige Geist ist ja auch noch da. Und er will ja unsere Herzen berühren. Und vielleicht will er dir und mir heute was Neues sagen, auch durch diese zwei Texte hindurch. Und das hängt vor allem mit dem Thema zusammen, das ich so über diese Predigt gestellt habe. Und es geht nämlich heute Morgen um Glaubensherausforderungen. Und denk mal über dein eigenes Leben nach. Wann hast du zum letzten Mal eine Herausforderung in deinem Glauben erlebt? Einfach mal so für dich selber. Brauchst jetzt nicht hier reinrufen, aber wann war das letzte Mal, wo du ganz bewusst Schritte im Glauben gegangen bist und wo Gott dieses gesegnet hat? Denk mal für dich selber ganz kurz drüber nach. Für mich ist das ein Thema, das mich eigentlich schon von Kindesbeinen an immer wieder begeistert. Ich durfte schon als Kind erfahren bei meinen Eltern zu Hause, dass sie immer wieder Schritte im Glauben gegangen sind und dass Gott dieses bestätigt und gesegnet hat. Und das prägt dann natürlich ein Kind, wie in meinem Fall. Wenn man mitkriegt, wie die Eltern daheim Schritte im Glauben gehen und wie Gott dieses bestätigt. Und wir haben es selber einige Mal in unserem Missionsdienst erfahren dürfen, wo wir Gott uns mit Herausforderungen im Glauben konfrontiert hat, wo wir darauf eingegangen sind und Gott hat Segen geschenkt. Nicht immer so, aber Gott hat letzten Endes das bestätigt. Und ich persönlich glaube, dass diese Herausforderungen im Glauben wichtig sind für jeden Nachfolger Jesu. Denn wenn du die nicht hast, dann denke ich, bleibst du stehen. Und stehen bleiben, Stillstand ist Rückschritt, sagen wir ja. Ne? Wie schaut es in deinem Leben aus? Erlebst du solche Herausforderungen in deinem Glauben? Hast du das Verlangen überhaupt, in deinem Glauben herausgefordert zu werden? Oder haben wir als Gemeinde überhaupt das Verlangen, so Schritte im Glauben zu wagen, ohne dass wir schon am Anfang wissen, wie das Ergebnis hinterher ist? Weil das bedeutet ja Glauben. Ne? Glaube, Hebräer 11, Vers 1, wer kennt die Definition, was ist Glaube? Genau, ja, ich sehe es noch nicht, aber ich vertraue darauf. Ich weiß es, dass Gott das schenken wird. Das ist Glauben. Hebräer 11, Vers 1, könnt ihr gerne mal daheim nachlesen. Und wir singen es in einem alten Lied, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Christoph Zehnten hat es geschrieben, Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Gott. Ja, kennt vielleicht noch der eine oder andere, das war aus meiner Jugend. Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Gott. Wir wollen zwei Texte, wie gesagt, lesen. Der erste ist aus dem Alten Testament, der zweite aus dem Neuen Testament. Und wir fangen an mit Richter 7. Das Buch Richter, wer eine Bibel dabei hat, kleiner Tipp, bringt eure Bibel mit in den Gottesdienst. Es ist das wichtigste Buch, das es überhaupt gibt. Vielleicht habt ihr es am Handy, super. Bringt aber, es ist wichtig, dass wir unsere Bibel dabei haben. Weil ohne Schwert geht man eigentlich nicht aus dem Haus, ne? wenn man in den Kampf zieht. Richter 7, 1 bis 8 lese ich mal. Und da geht es um Gideon. Und da steht, in aller Frühe führte Gideon, den man auch Jerubbaal nannte, sein Heer zur Quelle Harod, also seine Soldaten. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Nördlich von ihnen im Tal lagerten die Midianiter am Fuß des Hügels More. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Heer. 22.000 Mann machten kehrt und 10.000 blieben zurück. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab. Ich will sie dort selbst noch einmal prüfen und dir dann sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser auflecken wie ein Hund, stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken hingekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund und leckten es dann auf, alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Männer und behielt nur die 300 bei sich. Sie übernahmen die Vorräte und die Signalhörner der anderen. All dies geschah oberhalb der Talebene, in der die Midianiter lagerten. Soweit mal vorläufig der erste Predigttext. Und vor allem dieser Vers 2a, den finde ich so herausragend. Der Herr sprach zu Gideon, Richter 7, Vers 2a, der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Gideon wird von Gott berufen. Gideon wird berufen, sein Volk aus der Hand der Feinde der Midianiter zu befreien. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ja, Gottes Maßstäbe so ganz anders sind wie die meinen. Wenn ich entscheiden hätte können, dann hätte ich gesagt, Gideon, 32.000, wow, die besten Soldaten an die Front, die besten Waffen ganz vorne. Und dann schauen wir mal, wie stark ihr seid. Und Gideon hat es ja am Anfang auch so gemacht. Er hat am Anfang 32.000, das sind relativ viele. Die Midianiter waren immer noch mehr, aber trotzdem ist das schon eine relativ große Armee. 32.000 starke Soldaten standen bereit zum Kampf, um in den Kampf zu ziehen. Und was sagt Gott als Antwort? Gideon, viel zu viele, Soldaten. Teil sie auf. Erst dann auf 10.000 blieben übrig und dann letzten Endes blieben dann 300 übrig. Jeder normal denkende Mensch, und du doch wahrscheinlich auch, du bist ja auch ein normal denkender Mensch, jeder normal denkende Mensch hätte angefangen zu lachen. Was, mit diesen 300 Soldaten willst du den Krieg gewinnen gegen die große Schar der Midianiter? Unmöglich, vergiss es. Und genau das geschah, wenn wir weiterlesen. Gott hat die Midianiter in die Hand der Israeliten gegeben. Und weiß von euch einer, wie Gott es gemacht hat? Durch eine List, ja, wie denn? Wahnsinn, oder? Wie Gott es macht. Sie haben noch nicht mal ein Schwert gezogen oder irgendwas. Sie haben in ihre Hörner geblasen, die Fackeln zerschlagen, in den Kampf für Gideon, und die Midianiter waren so perplex und haben sich teilweise selber umgebracht oder sind geflüchtet. Das heißt, diese 300 Mann gewinnen den Kampf gegen die riesige Schar der Midianiter, ohne auch nur ein Schwert zu ziehen. Wie konnte das passieren? Gideon hatte diesen Glauben. Wenn Gott sagt, mit 300 Mann reichen, dann wird Gott uns den Sieg schenken. Hätte ich diesen Glauben gehabt? Puh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Gideon hatte diesen Glauben. Und mich spricht diese Geschichte immer wieder an, weil sie auf der einen Seite die Größe, die Allmacht Gottes zeigt, aber auf der anderen Seite auch den Glauben und die Bereitschaft Gideons, nämlich auf Gott zu vertrauen und das zu machen, was er gesagt hat. Gideon war bereit, im Vertrauen auf Gott Schritte im Glauben zu gehen. Und da ist mir noch ein Vers eingefallen aus Sacharja 4, Vers 6, kennt er vielleicht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Sacharja 4, Vers 6. Gideon ist für mich ein Glaubensheld, weil er bereit war, auf Gott zu vertrauen und Schritte im Glauben, im Vertrauen auf Gott zu gehen. Die zweite Geschichte finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 22 bis 36. Und da lese ich mal vor, Matthäus 14, ab Vers 22. Und da lesen wir, gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und was war die Antwort Jesu? Komm her. Ganz einfach, komm her. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Soweit mal. Was war der Kontext? Kurz davor hatte Jesus dieses fantastische Wunder getan, dass er 5000 Männer mit 5 Broten und 2 Fischen gesättigt hat. Was für ein großes Wunder. Und wenn wir Frauen und Männer noch hinzurechnen, sprechen wir hier über so vielleicht 15.000 Leute, die durch 5 Brote und 2 Fische satt wurden. Und es blieben ja noch wie viele Körbe übrig? 12 Körbe blieben sogar noch übrig. Das war genau davor passiert. Und nach diesem eben fantastischen Wunder kommt dann unser Bibeltext. Und zunächst einmal gab Jesus seinen Jüngern den Befehl: Ich zwinge euch, ich will, dass ihr jetzt in das Boot steigt und rüber auf die andere Seite des Sees rudert. Er zwang sie, steht da wortwörtlich, in dieses Boot zu steigen und rüber zu rudern. Und was hat Jesus gemacht? Er war nicht dabei, er ging an einen einsamen Ort, er wollte beten, er wollte Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater haben. Und die Jünger oder die meisten von ihnen, das waren ja erfahrene Fischer, die waren schon oft auf dem See, die haben schon oft in ihrem Boot gesessen, die haben ganz sicher auch schon oft mit Stürmen zu kämpfen gehabt, also das kannten die, das waren erfahrene Leute, Fischer. Und wenn wir so dieses anschauen, wann sie losgerudert sind und wann dann im Endeffekt Jesus auf dem Meer ihnen entgegen, auf dem Wasser ihnen entgegenkommt, dann sprechen wir hier von mindestens 6 Stunden, eventuell sogar von 12 Stunden. Das hat mit den 4 Nachtwachen zu tun, die hier beschrieben sind. Also mindestens 6, höchstens 12 Stunden waren sie schon auf dem See am Rudern, mitten im Sturm. Diese erprobten, diese erfahrenen Fischer. 5 Kilometer war es ungefähr, um den See zu überqueren. Und sie waren natürlich getrennt. Das waren solche Bodybuilder, ne? Solche Fischer mit solchen Rücken und solchen Muskeln, muskulös durchtrainiert, wie auch immer. Und was war das Ergebnis? Sie waren erschöpft, sie waren frustriert und sie hatten Angst. Angst machte sich breit. Sie waren am Ende ihrer Kräfte. Immer wieder gegen diesen Sturm rudern, immer wieder, und wir kommen keinen Millimeter weiter. Der Sturm war einfach zu heftig, es ging nichts vorwärts. Die Wellen schlugen gegen das Meer und natürlich bekamen sie Angst. Immer wieder schwappte Wasser ins Boot, ausschütten, Wasser rein, wieder weg. Ja, sie hatten Angst, Angst um ihr Leben. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mich so versuche, hineinzuversetzen in die Jünger, dass sie zum einen natürlich völlig am Ende waren, völlig kaputt von den Anstrengungen. Und zum anderen, denke ich, kann ich mir vorstellen, dass sie auch ziemlich frustriert waren. Und vielleicht waren sie sogar wütend auf Jesus. Jesus hat uns hier gezwungen, in das Boot zu steigen, um rüber zu rudern. Und wo ist er denn jetzt? Jetzt lässt er uns alleine. Und wir werden umkommen. Und wo ist Jesus denn jetzt? Eine Frage, die wir natürlich immer wieder hören, wenn Menschen in Krisensituationen landen, wenn sie mit Leid konfrontiert werden. Gott, wo bist du denn jetzt? Warum, Gott? Wie kannst du das denn überhaupt zulassen? Im Parallelevangelium in Markus lesen wir dazu: Jesus sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Das heißt, Jesus war ja nicht mit den Jüngern im Boot, er war alleine, um mit seinem Vater zu reden, aber trotzdem sah er sie. Trotzdem war er mitten dabei in dieser misslichen Lage und er sah diese missliche Lage bis ins kleinste Detail. Und das finde ich für mich sehr ermutigend zu wissen, dass Gott genau weiß, in welcher Situation ich mich gerade befinde. Gott weiß ganz genau, wie stark die Wellen gegen mein Boot schlagen. Gott kennt meine Angst ganz genau, bis ins kleinste Detail. Und auch wenn ich ihn nicht immer fühle, und auch wenn ich vielleicht manchmal denke, Gott, wo bist du? Ja, so wie, ich glaube, Psalm 13 ist es, Herr, wie lang noch? Wie lang noch? Wann greifst du endlich ein? Gott weiß es, Gott ist da. Er hat verheißen, dass er bei uns ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Und dann kommt Jesus diesen verängstigten Jüngern auf einmal mitten auf dem See entgegen. Er läuft auf dem Wasser, ist ja auch schon mal ein Wunder als solches, und er begegnet den Jüngern in ihrer Not. Jesus kommt ihnen entgegen, mitten auf dem Wasser, und er spricht sie mitten in diesem heftigen Sturm an, auf eine Art und Weise, die, finde ich, einzigartig ist. Er sagt, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Oder eine andere Übersetzung sagt, habt keine Angst, erschreckt nicht. Die Jünger sind am Ende. Der Sturm peitscht gegen das Boot. Sie haben Todesangst. Und da kommt da jemand entgegen und er sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich finde, dass in diesen Worten, in dieser Begegnung Jesu, so viel Liebe, so viel Fürsorge drinsteckt, könnte man eigentlich eine eigene Predigt drüber machen. Jesus hat diese Notsituation seiner Freunde gesehen und er griff ein. Und dann lese ich nochmal Vers 28 und 29 vor. Da rief Petrus, Jesus kommt auf dem Wasser entgegen, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus antwortete, komm her, komm. Was für eine Glaubensherausforderung für Petrus, mein Lieblingsapostel. Menschlich gesehen unmöglich. Und auch der Petrus wusste natürlich, unmöglich. Wie viele Stunden hat er nicht schon auf dem Wasser verbracht? Und vielleicht ist er auch schon das eine oder andere Mal aus dem Boot gefallen und help, help. Auch Petrus wusste natürlich, eigentlich unmöglich. Wie soll das gehen? Und trotzdem war Petrus bereit, auf das Wort Jesu die Füße aus dem Boot zu nehmen. Er saß dann da auf dem Rand des Bootes und er ging. Ein Schritt, oh, es geht. Noch ein Schritt, wow, ich sinke gar nicht. Wie kann das? Noch ein Schritt und noch ein Schritt. Und Petrus lief auf dem Wasser Jesus entgegen. Und was ich so an diesem Petrus liebe, ich liebe diesen Mann, diese Person des Petrus einfach so sehr. Was ich an ihm liebe, ist, dass er der einzige Jünger, wenigstens von dem berichtet wird, der einzige Jünger war, der mit Glauben reagierte, der bereit war, überhaupt schon diese Frage zu stellen. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser dir entgegenzugehen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich hätte gesagt, Herr, wenn du es bist, dann mach doch bitte, dass der Sturm aufhört. Wäre doch viel logischer gewesen, oder? Aber nee, Herr, wenn du es bist, dann will ich auch auf dem Wasser laufen. Mitten in diesem Sturm, mitten in diesem Chaos. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Hm? Das ist eine andere Geschichte. Aber erstmal hat er diesen Schritt gewagt auf das Wasser. Erstmal war er bereit, im Glauben Schritte vorwärts zu gehen. Und Jesus sagt, komm her. Und Petrus ging. Und ich denke, dass wir hier beim Kern jeder geistlichen Herausforderung sind, jedes Glaubensschrittes, den wir tun können. Wenn Gott dich ruft, wenn Gott mich ruft, wenn Gott dich vor eine solche Herausforderung, vor eine geistliche Herausforderung stellt, dann kannst du ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen darauf reagieren. Du kannst deinen Verstand einschalten und sagen, Moment Gott, erstmal kurz drüber nachdenken. Also der Punkt, ich weiß nicht. Und der Punkt, ich weiß nicht. Und überhaupt, es ist noch nie jemand auf dem Wasser gelaufen. Wer sagt mir denn, dass ich der Erste bin, dass es überhaupt funktioniert? Oder wir antworten, Herr, wenn du es sagst, dann gehe ich. Und da gibt es jede Menge Beispiele in der Bibel. Denk an Abraham zum Beispiel und an Mose und an so viele andere Beispiele. auf dem Wasser gehen bedeutet, dass ich Schritte im Glauben setze, ohne das Ergebnis zu setzen. Und es ist interessant, dass im Grundtext das Wort für Glaube das gleiche Wort wie für Vertrauen ist. Das ist das gleiche Wort, Glaube oder Vertrauen. Das heißt, wir können es auf die eine oder andere Weise übersetzen. Und das heißt auch, dass Glaube und Vertrauen zusammengehören. Herr, wenn du mich rufst, dann bin ich bereit zu gehen. Ohne Wenn und Aber, ohne Zweifel. Auch wenn ich die Ziellinie noch nicht sehe, auch wenn ich nicht genau weiß, ob es wirklich funktioniert, trotzdem vertraue ich dir, weil du es sagst. Und Petrus stieg aus dem Boot und er lief auf dem Wasser. Er nahm diese Herausforderung im Glauben an. Und Gott schenkte ihm den Sieg. Gideon, wieder zurückzukommen zur ersten Geschichte, Gideon war bereit, seine Armee zu verkleinern und schlussendlich mit 300 Soldaten in den Kampf gegen den übermächtigen Feind zu gehen. Und Gott schenkte ihm den Sieg. Wie schaut es in deinem Leben aus mit Glaubensherausforderungen? Hast du schon jemals Schritte im Glauben gewagt? Bist du schon jemals Schritte im Glauben gegangen, ohne das Ziel zu sehen und zu kennen? Andere Frage, streckst du dich überhaupt danach aus? Hast du überhaupt das Verlangen, Gott so in deinem Leben zu erfahren? Ich will dich ermutigen und mich selber auch. Für mich ist das auch eine Ermutigung. Trau dich, steig aus dem Boot. Steig, komm aus dieser Komfortzone, von der wir immer so viel lesen, heraus und setz deinen Fuß im Glauben auf Gottes Wort aufs Wasser. Und Gott wird dich niemals enttäuschen, niemals. Er ist 100% treu. Und Gott sagt nicht, komm und lässt dich dann wieder sinken. Ja, so ist Gott nicht. Petrus ist gesunken, aber es war seine eigene Schuld. Aber das ist eine andere Geschichte. Zum Schluss noch ein paar kurze Gedanken, warum Christen oder manche Christen nicht bereit sind, Schritte im Glauben zu gehen. Oder mal die Frage an euch gestellt, was könnten denn Hindernisse sein, warum manche Christen eben keine Schritte im Glauben wagen? Wer hat eine Idee? Angst, genau. Angst ist ein ganz großes Hindernis. Angst vor dem, was kommt. Angst, dass es nicht funktioniert. Angst, dass ich loslassen muss und mein Leben in die Hand Gottes abgeben muss. Was noch? Bequemlichkeit, ja. Genau, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja. Genau. Was? Ach, sie beten nicht, deswegen haben sie keine Kraft, ja, genau. Mangel an Erkenntnis. Ja, genau, steht im Weg. Der Verstand steht manchmal im Weg. Es gibt so viele Gründe. Ich habe mir genau die gleichen Sachen aufgeschrieben, die ihr jetzt genannt habt. Und die Frage ist dann, welcher Grund, was hindert dich denn in deinem Leben ganz konkret, um einfach mal das Vertraute loszulassen, aus deinem Boot zu gehen und auf dem Wasser Jesus entgegenzugehen? Was hindert dich? Gottes Anliegen ist, dass wir geistlich wachsen, persönlich, aber auch als Gemeinde. Gott will, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass die Wurzeln in unserem Glauben, Psalm 1 sagt das ja, immer tiefer, immer stärker werden. Und deshalb darf auch dein und mein Gebet sein. Und da wollen wir das nächste Lied singen, du kannst schon mal ins Klavier gehen. Deswegen wollen wir auch jetzt das Lied als Antwort auf diese Predigt singen. Und lass es ein Gebet sein in deinem Herzen. Gott, Jesus, führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Lass uns aufstehen und dieses Lied als Gebet singen. Musik.